Manchmal wirkt die Geschichte des Alten Testaments wie eine ferne Welt aus Königen, Propheten und verschleppten Völkern. Doch inmitten von Gericht und Exil zeigt Gott immer wieder, dass er einen Plan hat. Er ruft Diener, die sein Volk befreien, sein Haus wieder aufbauen und sein Reich sichtbar machen. Hinter Kyros, Israel und Jesaja steht eine tiefere Wirklichkeit. Sie alle deuten auf den einen wahren Knecht Jehovas hin, der alles erfüllt, was Gott auf dem Herzen hat. Kyros, ein heidnischer König als Vorbild des befreienden Knechtes. Wenn Jesaja von Kyros spricht, erscheint vor uns ein heidnischer König, der von Gott wie aus der Ferne herbeigerufen wird und doch tief in seinem Ratschluss verwoben ist. Es heißt, wer hat vom Aufgang her den erweckt, dessen Fuß Gerechtigkeit begegnet? Ich habe von Norden her erweckt, und er kam herbei. Kyros weiß nichts von den verborgenen Wegen des Gottes Israels, und dennoch wird er von ihm ergriffen, gelenkt und gesandt. In den Augen der Geschichte ist er ein Eroberer unter vielen, in den Augen Gottes ist er ein Werkzeug, das Gerechtigkeit bahnt und Gefangene freisetzt. Gerade diese Spannung macht ihn zum Vorbild. Der Knecht Jehovas ist nicht zuerst einer, der viel weiß, sondern einer, der von Gottes Hand gebraucht wird, damit sein Wille Wirklichkeit wird. Kyros kam, um die Gefangenen Israels freizulassen. Für diese Freilassung verlangte er keine Entschädigung von ihnen. Er unterstützte sie und ebnete ihnen den Weg, in das Land ihrer Väter zurückzukehren. Das war Gottes erstes Verlangen. Dann beauftragte er sie, zurückzukehren und den Tempel ihres Gottes aufzubauen. Das war Gottes zweites Verlangen. Er beauftragte sie außerdem, die Stadt zu bauen, das war Gottes drittes Verlangen. Gott liebte Kyros, weil er das tat, was auf seinem Herzen war. Was er tat, berührte Gottes Herz. Jesaja geht noch einen Schritt weiter, wenn er Kyros mit den Worten Gottes belegt, der von Kyros spricht, mein Hirt, er wird alles ausführen, was mir gefällt, indem er von Jerusalem sagen wird, es werde aufgebaut und der Grundstein des Tempels werde gelegt. Kyros ist hier nicht nur Befreier, sondern Hirt, der das Volk in Bewegung setzt und alles ausführt, was mir gefällt. Die Freilassung aus Babel ist kein Selbstzweck. Sie ist der Anfang eines Weges, der zum Aufbau des Hauses Gottes und zur Wiederherstellung der Stadt führt. Der Knecht, den Gott gebraucht, befreit nie nur aus bedrückenden Umständen, er befreit hinein in Gottes Absicht mit seinem Haus und seinem Reich. In diesem Licht wird Kyros zu einem Schatten dessen, der kommen sollte, Christus, der wahre Hirt, der uns aus der Gefangenschaft der Sünde herausruft, um uns in den Raum des Hauses des Vaters und in die Wirklichkeit des Königreiches Gottes hineinzustellen. Im Neuen Testament treten die Konturen dessen, was Kyros nur andeutet, klar hervor. Paulus erinnert die Gemeinde in Korinth, wisst ihr nicht, dass ihr der Tempel Gottes seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Christus hat nicht nur erlöst, er sammelt die Erlösten zu einer Wohnstätte Gottes im Geist. Befreiung und Bau gehören unauflöslich zusammen. Wo der Herr Menschen aus der Macht der Finsternis herauslöst, entsteht nicht ein loses Nebeneinander von Einzelgeretteten, sondern ein geistliches Haus, in dem Gott zu Hause ist. Kyros erlaubte Israel, den sichtbaren Tempel und die Stadt wieder aufzubauen. Christus baut im verborgenen, aber nicht weniger wirklichen Bereich der Gemeinde, des Leibes Christi. Der Knecht Jehovas trägt Gottes Bauprojekt im Herzen, auch wenn Menschen oft nur die Befreiung wahrnehmen. Aus dieser Vorbildlinie fällt ein stilles, aber kräftiges Licht auf unseren eigenen Dienst. In vielem gleicht unser Verständnis von Befreiung dem Handeln eines Kyros am Anfang, wir sehen die Not, das Joch, die Fesseln und übersehen leicht, wofür Gott befreit. Doch der Herr zielt tiefer. Er will in uns und durch uns ein Jerusalem schaffen, eine Stadt, in der sein Name wohnt, er will einen Tempel, in dem sein Geist ruht. Wer mit Christus als dem wahren Knecht verbunden ist, bekommt Anteil an dieser inneren Bewegung, nicht nur helfen, dass Menschen frei werden, sondern mithelfen, dass sie als lebendige Steine in Gottes Haus eingegliedert werden. Darin liegt Trost und Motivation, kein Schritt, durch den wir anderen Leben darreichen, ist isoliert. Im Verborgenen fügt Gott alles in seinen Bau ein. Wo wir uns von ihm gebrauchen lassen, wird der Schatten des Kyros zur gelebten Wirklichkeit des Christus, der sein Haus baut und sein Königreich aufrichtet, und wir dürfen, trotz aller Schwachheit, ein Teil dieses Werkes sein. Wer hat vom Aufgang her den erweckt, dessen Fuß Gerechtigkeit begegnet? Gibt Nationen vor ihm dahin und stürzt Könige hinab? Sein Schwert macht sie wie Staub, sein Bogen wie verwehte Strohstoppeln. Ich habe von Norden hier erweckt, und er kam herbei. Kyros erinnert daran, dass Gott selbst das Subjekt der Geschichte ist und dass Befreiung in seinem Plan immer mit Aufbau verbunden ist. In einer Zeit, in der viel von Freiheit, Selbstentfaltung und Loslösung von Bindungen gesprochen wird, zeigt der Knecht Jehovas einen anderen Weg. Wahre Freiheit führt in die Gemeinschaft des Hauses Gottes und unter die heilsame Ordnung seines Königreiches. Christlicher Dienst bleibt darum leer, wenn er bei der Lösung von Problemen stehen bleibt und nicht in das hineinführt, was Gott baut. Zugleich entlastet dieses Bild, wie Kyros müssen wir nicht alles verstehen, um von Gott benutzt zu werden. Es genügt, wenn wir uns seine Hand öffnen, damit er uns zum Kanal der Befreiung macht und zugleich innerlich auf sein Haus und sein Reich ausrichtet. Jeder kleine Schritt des Gehorsams, jede verborgene Fürbitte und jedes Wort der Ermutigung bekommt so einen Platz im großen Bauplan Gottes, der weit über unsere Sicht hinausreicht. Israel, das auserwählte Volk als Zeuge und Wohnstätte Gottes. Wenn Gott Israel mein Knecht nennt, spricht er nicht zu einem Einzelnen, sondern zu einem Volk, das in seiner ganzen Geschichte aus Erwählung, Bewahrung und Versagen besteht. Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, Nachkomme Abrahams, meines Freundes. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. In diesen Worten liegt eine zarte Nähe. Der Knecht ist nicht ein anonymes Werkzeug, sondern ein Volk, das ergriffen und getragen werden kennt. Gerade so wird Israel zum Bild für Christus, den vollkommenen Knecht, der als der wahre Israelit in allem auf den Vater ausgerichtet lebt und in dem Gott sich verherrlicht. Mein Knecht bist du, Israel, an dem ich mich verherrlichen werde, weist über das gescheiterte Volk hinaus auf den einen, in dem Gottes Herz wirklich Ruhe findet. Israel als Vorbild auf Christus ist eher subjektiv. Als die von Gott Auserwählten sind sie Gottes Königreich, Gottes Haus und Gottes Hausgenossen. Israel als Vorbild auf Christus, den Knecht Jehovas, wurde von Jehova erwählt und durch die Rechte seiner Gerechtigkeit gestützt. Wie Christus überwand Israel die Feinde durch Jehova und jubelte und rühmte sich in ihm, dem Heiligen Israels. Israel ist aber nicht nur Vorbild für Christus, sondern zugleich Hinweis auf Gottes Absicht mit einem ganzen Volk als Wohnstätte. Wenn Gott sagt, ihr seid meine Zeugen und mein Knecht, den ich erwählt habe, damit ihr erkennt und mir glaubt und einseht, dass ich derselbe bin, wird deutlich, dass Knechtschaft und Zeugenschaft zusammengehören. Der Knecht ist nicht vor allem durch Aktivität gekennzeichnet, sondern dadurch, dass Gott sich an ihm erkennen lässt. Dazu verheißt er, ich werde Wasser gießen auf das Durstige und Bäche auf das trockene Land. Ich werde meinen Geist ausgießen auf deine Nachkommen und meinen Segen auf deine Sprösslinge. Ein von Gott bewohntes Volk ist ein begossenes und durchströmtes Volk, was es bezeugt, hat es selbst empfangen. So wächst inmitten der Wüste eine Wohnstätte Gottes, eine Gemeinschaft, in der sein Wesen sichtbar wird. Im Licht des Neuen Testaments tritt hervor, dass die Gemeinde diese Linie aufnimmt. Sie ist nicht ein bloßer Zusammenschluss von Glaubenden, sondern Haus Gottes, die Gemeinde des lebendigen Gottes, die Säule und die Grundfeste der Wahrheit. Die Bilder aus Israels Geschichte, Volk, Haus, Stadt, werden in Christus zusammengeführt und in seinem Leib neu gefüllt. Was an Israel bruchstückhaft und widersprüchlich war, findet in ihm seine Vollendung. Und doch bleibt Israel als Geschichte des auserwählten Volkes eine ernste Erinnerung. Erwählung bedeutet nicht Unantastbarkeit, sondern Verantwortung, Zeuge der Wahrheit des lebendigen Gottes zu sein. Dass Gott sich ein Volk als Wohnstätte schafft, ist zugleich Trost und Anspruch. Wer sich heute zur Gemeinde Christi zählt, steht daher in einer Linie, die bei Abraham beginnt, über Israel verläuft und in Christus zur Erfüllung kommt. Auserwählt zu sein, bedeutet, hineingenommen zu sein in Gottes Hausgemeinschaft, es bedeutet aber auch, dass unser gemeinsames Leben Ausdruck seines Wesens werden soll. Wo die Gemeinde sich ihrer Berufung als Knecht und Zeuge Gottes entzieht, verliert sie ihre Klarheit und Kraft. Wo sie sich jedoch neu von Gottes Zuspruch, fürchte dich nicht, mein Knecht Jakob, treffen lässt, wird das alte Muster sichtbar, die Schwachen, Unvollkommenen, Angefochtenen werden von Gott gehalten und von seinem Geist durchströmt, damit er unter ihnen wohnt. Darin liegt Ermutigung, die Last, Zeugen zu sein, ruht nicht auf unserer Stärke, sondern auf seiner Gegenwart. Er ist derselbe, und darum ist es möglich, dass auch heute ein Volk entsteht, in dem er erkannt, geglaubt und geehrt wird. Du aber, Israel, mein Knecht, Jakob, den ich erwählt habe, Nachkomme Abrahams, meines Freundes. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Habe keine Angst, denn ich bin dein Gott. Ich stärke dich, ja, ich helfe dir, ja, ich halte dich mit der Rechten meiner Gerechtigkeit. Israel als Knecht und Zeuge Jehovas macht deutlich, dass Gottes Plan immer ein gemeinschaftliches Gesicht hat. Er sucht nicht nur einzelne Fromme, sondern ein Volk, in dem er wohnen und durch das er sich zeigen kann. Diese Sicht schützt davor, Glauben auf ein privates Innenleben zu verkürzen und zugleich davor, Gemeinde bloß als religiöse Organisation zu betrachten. Wo wir uns als Teil eines auserwählten Volkes verstehen, werden Schwachheit und Versagen nicht verdrängt, aber sie bekommen einen anderen Rahmen. Der Gott, der Israel festhielt, ist derselbe, der die Gemeinde trägt. Sein »Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir« gilt auch dem heutigen Knecht, der vieles nicht im Griff hat. Es lädt ein, die eigene Geschichte und die Geschichte der Gemeinde als Ort zu sehen, an dem Gott wohnen und sich mitteilen will, nicht, weil wir stark wären, sondern weil er treu ist. Jesaja, der Gelehrte, Leidendem und Gottes als Bild des vollkommenen Knechtes. In Jesaja tritt der Knecht Jehovas noch einmal in besonderer Gestalt hervor, nicht als König und nicht als Volk, sondern als Prophet, als einer, dem Gott den Mund und das Ohr formt. Er beschreibt seine Berufung mit stiller Nüchternheit, der Herr, Herr, hat mir die Zunge eines Jüngers gegeben, damit ich erkenne, den Müden durch ein Wort aufzurichten. Er weckt mich, ja morgen für morgen weckt er mir das Ohr, damit ich höre, wie Jünger hören. Der Knecht ist hier zuerst Hörer, dann Sprecher. Er lebt aus einem täglich erneuerten Hören, aus einer Wachheit für die leise Stimme Gottes. Das macht seine Zunge zu der eines Jüngers, nicht eines allwissenden Lehrers, sondern eines Lernenden, der empfängt, bevor er weitergibt. So wird Jesaja zum Vorbild für Christus, der als der wahre Knecht sagt, er rede nur, was er vom Vater gehört habe, und dessen Worte gerade darum die Müden tragen können. Jesaja ist ein Vorbild auf Christus als den, den Jehova dazu gemacht hat, sein Mundstück zu sein, um sein Wort zu reden. Wir alle sind Mundstücke, um Gottes Wort zu sprechen. Wenn wir keine Mundstücke sind, sind wir keine Knechte Gottes. Jeder Knecht Gottes spricht für Gott. Wir müssen lernen, Christus in vielerlei Weise und in vielen Aspekten für Gott zu sprechen. Doch die Berufung zum Mund Gottes ist bei Jesaja untrennbar mit Leiden verbunden. Er fährt fort, ich bot meinen Rücken den Schlagenden und meine Wangen den Raufenden, mein Angesicht verbarg ich nicht vor Schmähungen und Speichel. Wer Gottes Wort trägt, wird nicht nur gehört, sondern auch verworfen. Der Knecht erlebt Widerstand, Spott und Gewalt und hält doch nicht an sich selbst fest. Sein Vertrauen ruht auf dem, der ihn gesandt hat, aber der Herr, Herr, hilft mir. Darum bin ich nicht zuschanden geworden, darum habe ich mein Gesicht hart wie Kieselstein gemacht. In diesen Zeilen spiegelt sich bereits das Angesicht Christi, der in den Leidensgeschichten der Evangelien geschlagen, bespuckt und verhöhnt wird und doch nicht zurückschlägt. Der Weg des Knechtes führt durch Missachtung hindurch, aber er endet nicht in Bitterkeit, sondern in Rechtfertigung durch Gott. Ein weiterer Zug dieses Knechtsbildes ist die Erfahrung scheinbarer Vergeblichkeit. In einem anderen Lied sagt Jesaja, ich aber sagte, umsonst habe ich mich abgemüht, vergeblich und für nichts meine Kraft verbraucht. Doch mein Recht ist bei dem Herrn und mein Lohn bei meinem Gott. Der Knecht kennt das Gefühl, ins Leere geredet zu haben, ungehört geblieben zu sein, vergeblich gelitten zu haben. Gerade dadurch wird er uns so nahe. Es ist kein idealisiertes Bild eines unberührten Helden, sondern die Gestalt eines Hörenden, der unter der Spannung von Berufung und Ergebnis leidet. Die Antwort liegt nicht in sichtbarem Erfolg, sondern darin, dass er sein Recht und seinen Lohn bei Gott weiß. Christus nimmt diese Linie auf, wenn er in Gethsemane ringt und am Kreuz ruft und doch seinen Geist in die Hände des Vaters befiehlt. Jesaja weist damit auf Christus hin, den der Herr vom Mutterleib an berufen und zu einem geschärften Pfeil gemacht hat, verborgen in seinem Köcher. Dieser Christus ist der vollkommene Knecht, der Mund Gottes und zugleich sein leidender Zeuge. Er spricht das Wort Gottes nicht aus Distanz, sondern mit einem Herz, das durch Gehorsam und Schmerzen hindurchgegangen ist. Dass derselbe Christus heute im Geist in seinem Leib wohnt, gibt dem Bild der Knechte eine neue Tiefe, wer zu ihm gehört, wird in dieselbe Bewegung hineingenommen, hören wie Jünger, sprechen aus empfangenem Wort, tragen, dass dieses Wort widersprochen wird, und hoffen, dass Gott selbst Recht schaffen wird. Darin liegt eine stille, aber starke Ermutigung, das, was vor Menschen klein und erfolglos erscheint, hat Gewicht vor Gott, wenn es aus dem Hören auf ihn hervorgegangen ist. Der Knecht Jehovas bleibt nicht bei sich und nicht bei der Wirkung, sondern bei dem, der gerufen, gesandt und versprochen hat, nicht zuschanden werden zu lassen. Hört auf mich, ihr Inseln, und horcht auf, ihr Völkerschaften, die ihr von fernher seid. Der Herr hat mich berufen vom Mutterleib an, hat von meiner Mutterschoß an meinen Namen genannt. Er hat meinen Mund wie ein scharfes Schwert gemacht, hält mich versteckt im Schatten seiner Hand. Und er hat mich zu einem geschärften Pfeil gemacht, hat mich verborgen in seinem Köcher. Jesaja als hörender und leidender Knecht stellt ein geistliches Gegenbild zu einer Erfolgskultur dar, die Wirkung vor Inhalt und Resonanz vor Treue setzt. Sein Weg erinnert daran, dass echter Dienst für Gott im Verborgenen beginnt, im stillen Hören, im sich lehren lassen. Wer aus diesem Hören spricht, wird nicht immer verstanden und oft auch abgelehnt, und doch ist gerade dieses Wort von Gott getragen. Die Klage über vergebliche Mühe bekommt in Gottes Gegenwart einen anderen Klang, sie wird nicht weggeredet, aber sie mündet in das Vertrauen, dass Recht und Lohn bei ihm sind. Christus, der vollkommene Knecht, geht diesen Weg voran und nimmt die Seinen hinein in ein Knechtsein, das mehr von Gehorsam als von sichtbarem Erfolg lebt. Das kann entlasten und zugleich neu ausrichten, entscheidend ist nicht, wie viel sichtbar herauskommt, sondern ob unser Hören und Reden von ihm herkommt und zu ihm hingeschieht. In dieser Perspektive gewinnt selbst der unscheinbare Dienst Tiefe und Würde, getragen von dem Herrn, Herrn, der hilft und nicht zuschanden werden lässt. Herr Jesus Christus, du wahrer Knecht Jehovas, wir beten dich an, weil du gekommen bist, um Gefangene freizusetzen, Gottes Haus zu bauen und sein Reich aufzurichten. Wo wir uns müde, wirkungslos oder missverstanden fühlen, richte unseren Blick neu auf dich, der gehorsam war bis zum Kreuz und dessen Lohn beim Vater ist. Stärke in uns das Bewusstsein, dass wir in dir Anteil haben an dem Dienst, der dem Herzen Gottes entspricht, und dass sich nichts, was aus deiner Hand kommt, als vergeblich erweisen wird. Lass deine Stimme unser Herz jeden Tag neu wecken, damit wir als Hörende leben, die deine Worte weitergeben und in deinem Geist dienen. Fülle uns mit der Hoffnung auf die kommende Vollendung in dem neuen Jerusalem, in dem du als Lamm und König inmitten deines Volkes wohnen wirst. Amen.